Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und mit zwei Brüdern, von denen der eine immer die Rolle der grauen Maus hatte, Wilhelm von Humboldt. Eine Ausstellung in Berlin versucht beiden, ihren angemessenen Platz einzuräumen. Und dann hat sich einer Platz, sprich Aufmerksamkeit verschafft, Roger Hallam. Haben Sie noch nie gehört? Ja, das ist der Mitbegründer von Extinction Rebellion, der den Holocaust verharmlost hat. Die Documenta-Professorin Nora Sternfeld ist nicht glücklich über die bisherigen Pläne für ein Documenta-Institut in Kassel. Da geht noch mehr, sagt sie im Fazit-Interview. Und wir haben wie immer mittwochs die Filme der Woche, Bernadette und Was gewesen wäre.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Extinction Rebellion, das ist die internationale Bewegung, die mit zivilem Ungehorsam für den Klimaschutz gegen, wie sie selbst sagt, die ökologische Katastrophe kämpft, mit gewaltfreien, teils aber illegalen Aktionen. Jetzt hat einer der Gründer mit verharmlosenden Aussagen zum Holocaust in der Wochenzeitung Die Zeit von sich reden gemacht. Sein Buch Common Sense, das sollte eigentlich am 26. November erscheinen, doch der Ullstein Verlag, der hat es jetzt aus eben diesen Gründen zurückgezogen. Mein Kollege Burkhard Birke hat die Aktion von Extinction Rebellion im Frühjahr in London quasi hautnah miterlebt und wäre ebenfalls morgen mit Roger Hallam zum Interview verabredet gewesen. Was ja nun nichts wert, Burkhard Birke, ne?
So sieht's aus, denn ich habe versucht, Roger Hallam heute schon auch nach der Reaktion auf seine umstrittenen Äußerungen zu erreichen, aber sein Telefon ist auf Anrufbeantworter geschaltet.
Und was hat er denn genau gesagt in diesem Zeitinterview zum Holocaust?
Der große Satz, der der Stein des Anstoßes wurde, war: For me, it's just another fuckery in human history. Das meinte er bezogen auf den Holocaust. Also für mich ist das nur ein weiterer abgefuckter Blödsinn in der menschlichen Geschichte. So übersetze ich das jetzt mal. Und das waren die Worte, mit denen Roger Hallam in einem Interview mit den Kollegen von der Zeit die Einzigartigkeit des Holocaust, also dieser industriellen, verbürokratisierten und systematischen Vernichtung von ca. 6 Millionen Juden durch die Nazis in Frage gestellt hatte. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat denn der Holocaust in Gottes Namen mit der Klimakatastrophe zu tun? Er wurde von den Zeitkollegen in dem Interview auf eine Äußerung angesprochen, die er nach einer Rede gemacht hatte, die er bei Amnesty International gehalten hatte. Und da sagte Hallam am Ende, er stünde für die anschließende Fragerunde nicht zur Verfügung, weil es ja auch keine Poesie nach Auschwitz gegeben habe. Da haben die Kollegen dann gefragt, woher denn oder warum denn dieser Ausspruch? Und da meinte Hallam, die furchtbare Emotionalität, die Auschwitz hervorgerufen habe, sei nun einmal nicht verhüllt worden. Und dasselbe müsse auch für die Klimakrise gelten.
Okay, das hört sich erstmal auch ein bisschen kryptisch an.
In der Tat, es ist sehr, sehr kryptisch. Aber was sich dann eben in dem Interview ergab, war, dass dann auf einmal, auf einen Schlag, das Thema Holocaust im Mittelpunkt stand. Und dann legte Hallam offenbar erst richtig los und sagte zum Beispiel Sätze wie, ich zitiere, die deutsche Kultur sei traumatisiert, das lähme und verhindere, dass man daraus lerne. Tatsache sei doch, dass in unserer Geschichte Millionen von Menschen unter schlimmen Umständen regelmäßig umgebracht worden seien. Genozide habe es in den vergangenen 500 Jahren immer gegeben. Man könnte sagen, sie seien fast ein normales Ereignis, so Hallam weiter. Und natürlich ließ die Zeit diese Infragestellung der Singularität des Holocaust nicht so unwidersprochen stehen. Und dann fiel eben jener Satz, über den wir eingangs gesprochen haben, For me it's just another fuckery in human history.
Mhm. Und seitdem diese Passagen veröffentlicht sind, geht es in den sozialen Medien ja richtig ab, ne? Sind die Reaktionen denn einhellig?
Naja, die Reaktion ist natürlich, dass man das in Frage stellt, was er hier macht. Natürlich die Hauptreaktion war die vom Ullstein Verlag. Der Verlag wollte dieses Buch mit dem Titel Common Sense, die gewaltfreie Rebellion gegen die Klimakatastrophe und für das Überleben der Menschheit am 26.11. veröffentlichen. Und in dem Kontext gab eben Roger Hallam auch Interviews und ich war, wie erwähnt, morgen mit ihm verabredet. Vielleicht geht er ja morgen dran, mal schauen. Aber für eine erste Reaktion war er jedenfalls nicht zu haben. Das Buch wird jedenfalls definitiv jetzt nicht in die Buchhandlungen ausgeliefert. Auf Englisch ist es allerdings schon erschienen. Und es gab natürlich Reaktionen der Politik. Außenminister Heiko Maas hat getwittert, der Holocaust ist mehr als Millionen Tote und grausame Foltermethoden Jüdinnen und Juden. industriell zu ermorden und ausrotten zu wollen, ist einzigartig unmenschlich. Das muss uns immer bewusst sein, damit wir sicherstellen, nie wieder. Auch der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hat reagiert in einem Interview, das er offenbar der Bild-Zeitung gegeben hat. Da wird zitiert, dass er auch andere Arme von Extinction Rebellion aufgefordert hatte, eben sich zu distanzieren. Daraus können wir schließen, dass Extinction Rebellion Deutschland sich distanziert hat. Und die Sprecherin Ann-Marie Botzki sagte mir exklusiv:
Wir distanzieren uns von Roger Hams Aussagen, die verharmlosend und relativierend sind. Einen so unbedachten Umgang mit der Geschichte, den dulden wir nicht. Und Roger Ham ist nur eine Person. Wir sind eine dezentrale, organisierte, bunte Klimabewegung, die gegen die Tatenlosigkeit der Regierung in Bezug auf die Klimakrise kämpft.
Also hat Roger Hallam der Organisation, zumindest hier in Deutschland und wahrscheinlich weltweit, denn die ist ja weltweit organisiert, ein Bärendienst erwiesen.
Jetzt haben wir noch gar nicht über das Buch gesprochen. Sind da denn ansatzweise ähnlich radikale Äußerungen möglicherweise sogar zum Holocaust drin, wie er sie jetzt in diesem Interview geäußert hat?
Nein, eben. Das ist ja das Überraschende, dass der Holocaust da überhaupt keine Rolle spielt. Das Buch ist ein 125-Seiten-Büchlein, eigentlich so eine Art Handbuch. Wie veranstalte ich hier Protestkundgebungen, die gewaltfrei sind, wo man freundlich miteinander umgeht, vor allen Dingen auch freundlich zur Polizei ist, aber doch die Grenzen der Legalität immer wieder überschreitet im Sinne einer Effizienz. Und ich zitiere auch mal, was in dem Buch zum Beispiel steht. Die Rebellion ist lächerlich, aber eben deshalb auch verlockend. Sie sprengt die Grenzen des Erlaubten und die Menschen wollen die geltenden Regeln brechen. Sie freuen sich darüber, dass endlich eine Bewegung zur Rebellion übergeht. Ja, und er zitiert dann sogar die Montagsdemonstration 1989 in Leipzig, so als Beispiel, wie aus einer kleinen Bewegung mit ein paar hundert, ein paar tausend Menschen dann riesige Menschenmengen werden, die dann Druck ausüben können und praktisch die Politik zum Einknicken bewegen. Und er sagt, Reformismus könne es nicht mehr geben, es müsse die Politik gezwungen werden zum Handeln. Und der Plan sei, an die Stelle unfähiger Politiker Bürgerversammlungen als neue Regierung einzuberufen. So eine nationale Bürgerversammlung und darunter dann auf lokaler oder regionaler Ebene andere Bürgerversammlungen. Die sollten dann die Entscheidungen fällen. Und das Ziel ist natürlich, die Klimakatastrophe zu verhindern, so schnell wie möglich dekarbonisieren, etc. etc.
Das ist schon eine relativ radikale Forderung.
Eine sehr radikale Forderung. Und in dem Interview mit den Zeitkollegen hat er ja sogar nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, die Demokratie zumindest in Ansätzen in Frage gestellt. Also wenn es hier um Klimaschutz ginge, dann müsse man auch wahrscheinlich die Demokratie aus den Angeln heben, so offenbar die Ansicht von Roger Hallam.
Ja, so und jetzt nochmal ganz kurz zur Ansicht des Ullstein Verlages, der dieses Buch zurückgezogen hat. Das wird sicher auch noch eine Debatte in den nächsten Tagen geben. Was glauben Sie, warum das geschehen ist?
Ich glaube, dass man einfach gedacht hat, dass hier diese Äußerungen von Roger Hallam das Image des Verlages beschmutzen. Das heißt, man kann hier keinen Relativierer des Holocaustes als Buchautor auf der Liste haben.
Burkhard Birke über Roger Hallam, einen der Mitbegründer der Extinction Rebellion, der jetzt in einem Interview die Singularität des Holocaust in Frage gestellt hat. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das große Humboldt-Jubiläumsjahr nähert sich ja nun seinem Ende, aber kurz vor knapp wird jetzt nochmal eine Ausstellung eröffnet, die dann auch bis April nächsten Jahres zu sehen ist. Es geht um die beiden Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt. Also auch Wilhelm, der ja immer so ein bisschen im Schatten seines Bruders stand und steht in der Rezeption. Kuratiert wurde diese Ausstellung im Deutschen Historischen Museum von den beiden Kunsthistorikern David Blankenstein und Benedikt Savoy, und Carsten Probst hat sie bereits gesehen.
Hallo.
Nach all den Veröffentlichungen in diesem Jahr, was bietet diese Ausstellung denn noch an neuen Einblicken?
Ja, ich finde, der bemerkenswerteste Ansatz ist eigentlich, dass die beiden in einem relativ nüchternen Licht gezeigt werden. Also wir haben ja sehr viele Elogen in diesem Jahr gehört, insbesondere auf Alexander von Humboldt. Und jetzt sollen sie mehr so in ihren zeitbedingten Gegebenheiten gezeigt werden. Also Benedikt Savoy beispielsweise, die ja auch als Kolonialismusforscherin bekannt ist, sagt, also man wolle jetzt zwar nicht verkrampft dieses heroische Bild, was öfter mal gezeichnet wird von den beiden, sozusagen, und auch ihren unzweifelhaften Verdiensten natürlich zerstören, aber man möchte doch ein bisschen differenzieren. Und interessant fand ich auch, was Raphael Groß, also der Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin, dazu gesagt hat. Er meinte nämlich, die beiden sind eigentlich mit ihrem Forschergeist historisch direkt vor einer Linie gerade noch angesiedelt, bevor es dann richtig unheimlich wird mit den ganzen Anliegen, die sie hatten. Also Benedikt Savoy meinte also, es gäbe schon einige ambivalente Punkte in deren Programmen sozusagen, die aus heutiger Sicht sicherlich auch heikel wirken könnten, aber im Umfeld damals durchaus zum Fortschritt gehörten.
Klar, also das Wissen und Macht zusammenhängt, das sind solche Kapitel, die uns helfen, kritisch nicht im Sinne von wir kritisieren, sondern im Sinne einer historisch-kritischen Herangehensweise oder quellenkritische Herangehensweise.
Zum Beispiel gehören dazu der Bildungsbegriff. Ja, einerseits natürlich sehr liberal, klassenübergreifend gedacht, universell gedacht, also sehr fortschrittlich, aber Alexander von Humboldt sieht Bildung auch als Vervollkommnung des Menschen, so nach einem griechischen Ideal, also total exklusiv. Nicht? Oder man, diese Schädelfunde, die er gemacht hat im Orinoco-Gebiet beispielsweise, das waren eindeutig Raubgrabungen. Oder die Mineraliengrabungen, die er vorgenommen hat. Das ist zwar schön und edel und natürlich auch für die Forschung, aber im Hinterkopf sind auch immer Ausbeutungsmöglichkeiten für Bodenschätze. Oder auch diese Aneignung fremder Kulturen. Immer schwingt da so was Universalistisches mit. Da wird ganz fleißig so ein Apparat von Klassifizierungen und Einordnungen mit angewandt, sozusagen, auch aus heutiger Sicht ist das etwas, wo man immer differenziert draufschauen muss.
Und jetzt reden wir schon wieder über Alexander von Humboldt, ne? Also der ja wahrscheinlich auch irgendwie so der interessantere, schillerndere von beiden ist, der Abenteurer, der auf Weltreisen ging. Wilhelm der in Europa blieb, so ein ja, solides Leben führte. Oder ist das ein falsches Bild, was wir von ihm haben?
Sie haben das genau wiedergegeben. Es ist mir auch jetzt im ganzen Humboldt-Jahr aufgefallen. Also im Prinzip ist Wilhelm die graue Maus. Diplomat, so Hinterzimmer, denkt man ja, und so ein akademischer Schreibtischtäter. Und der Alexander reist durch die Welt und ist auch ein Ästhet, muss man ja sagen. Also das ist auch etwas, was hier eine starke Rolle spielt. Die Ästhetisierung der Forschung, die Versinnlichung von Forschung. Das spielt also bei ganz vielen Exponaten eine Rolle. Also diese tollen Zeichnungen oder so ein Krokodil aus den Vatikanischen Museen, aus Marmor gemacht, also eigentlich fast das Prachtexponat überhaupt, anhand dessen Alexander von Humboldt seine eigenen Krokodilstudien aus Südamerika nochmal nachvollziehen wollte und wissen wollte, wie hat der Künstler das gemacht. Bei Wilhelm von Humboldt gibt es fast kein Bildmaterial und deswegen hat man sich jetzt, weil das auch für ein breiteres Publikum hier ist, bemüht zumindest, mal so eine Art Sattel, eine Art Sänfte, so sieht das aus, zu besorgen, mit der Wilhelm doch tatsächlich mal durchs Baskenland gereist ist, um zu zeigen, ja, er hat sich auch bewegt.
Sozusagen. Reisen als Nonplusultra.
Sozusagen, ja, damit es eben auch mal zu sehen ist, dass er auch was gemacht hat. Ich finde, er wird mir als Zeitgenosse eigentlich mehr durch seine Bildungsvorhaben deutlicher, durch seinen Bildungsbegriff. Er hat ja die Humboldt-Universität in Berlin ganz aktiv mit begründet. Und natürlich war das eine sehr universelle Idee, aber gleichzeitig Frauen durften nicht studieren, Juden durften nicht lehren.
Sind denn die Humboldts heute immer noch aktuell?
Ja, ich würde sagen, sie sind durch die vielen Anliegen, die man ihnen jetzt ja auch schon zugeschrieben hat, sehr aktuell und natürlich auch sehr aktuell deutbar. Also Zusammenhang von Klimadebatte und kulturellen Errungenschaften. Also Klima und Kultur gehört für die beiden zusammen. Sie denken in Wechselwirkungen, beide. Sie haben eben diesen universalistischen Bildungsbegriff. Sie sind von der Aufklärung sehr stark geprägt. Und sie haben auch, wie gesagt, vor allem der Alexander, eben eine sehr sinnliche Herangehensweise an Forschung. Das macht sie, und das würde ich sagen, das passt zur Aktualität sehr gut hinzu, das macht sie sehr leicht rezipierbar. Also ich glaube, die rezipierbar die Delikatesse dieser Forschung ist es sozusagen, die uns heute den Weg ebnet.
Und dann kommen wir noch mal kurz auf Benedikt Savoy zurück. Wir haben sie schon erwähnt, die ja ganz stark mit dieser aktuellen Kolonialismusdebatte verbunden ist, hat ja vor 2 Jahren auch unter Protest den Beirat am Humboldt-Forum verlassen. Hat sie denn dieses Thema Kolonialismus in dieser Ausstellung dann auch noch mal groß gefahren?
Ich glaube, es spielt im Hintergrund eine Rolle. Also bei diesen Themen, die ich eben auch schon nannte, spielt Kolonialismus immer eine Rolle. Aber darauf angesprochen sagt sie, nein, aber der Kolonialismus der Humboldts ist ein anderer als der, um den es jetzt ging, als sie beispielsweise für den französischen Präsidenten Macron ihr inzwischen ja so viel beachtetes Gutachten geschrieben hat. Es ging also letztlich um zwei unterschiedliche Spielfelder.
In der Tat ist viel passiert in den letzten 5 Jahren. Der Kolonialismus, der bei Macron und Co. gemeint ist, ist der hauptsächlich richtet sich auf Afrika und auf die Jahre nach der Berlin-Konferenz. Das ist dieser späte Kolonialismus, wenn man so will. In unserer Zeit ist Afrika noch unbekannt.
Sie möchte sagen, man sollte diese Ausstellung nicht überstrapazieren als große Abrechnung mit den Humboldts, sondern es wird versucht, innerhalb der Zeit zu differenzieren. Aber natürlich, das Thema Kolonialismus gab es auch in Südafrika und Alexander von Humboldt wusste das auch.
Wilhelm und Alexander von Humboldt heißt die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, die Carsten Probst für Fazit schon gesehen hat, und sie läuft bis 19. April 2020. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Beflaggung an deutschen Schulen, das ist mal ein ganz neuer Vorstoß. Er kommt aus den Reihen der CDU Baden-Württembergs, angeregt von der Schülerunion. Und geht es nach der, so soll künftig an jedem Schulgebäude die Bundesflagge, die Landesflagge sowie eine Flagge der Europäischen Union wehen. Abgestimmt wird darüber demnächst beim Bundesparteitag in Leipzig und die Befürworter argumentieren Wertevermittlung. Also Schwarz-Rot-Gold, das sei doch ein starkes Symbol für unser Grundgesetz und es sei auch ein Signal dafür, dass man sich die Fahne nicht wegnehmen lasse von Kräften, die diese Werte nicht teilen. Peter Zudeik hat diesen Vorschlag mal weitergedacht.
Die wirklich wichtigen Dinge im Leben brauchen Zeit. Es fällt uns zwar schwer, das auszuhalten, aber es nützt ja alles nichts. Es ist 4 Jahre her, dass Peter Tauber dazu aufrief, die Nationalfarben nicht denen zu überlassen, die unter unserer Fahne Hass und Angst verbreiten. Er meinte damit die Pegida-Demonstrationen, bei denen nationale Symbole eine große Rolle spielen. Tauber war damals Generalsekretär der CDU, also nicht irgendwer. Aber nichts geschah, nichts Bemerkenswertes zumindest. Jetzt wissen wir, dass die Buben und Mädels von der Schülerunion Baden-Württemberg die Worte des Herrn Tauber sehr wohl in ihren Herzen bewegten. Und nachdem sie dort lange genug bewegt worden waren, kam es jetzt zur Tat. In Form eines Parteitagsantrags vor allen Schulen Fahnen zu hissen. Und wenn eine Mehrheit der Delegierten diesem Antrag zustimmt, dann werden bald alle Schulen... Nein, dann passiert erstmal gar nichts. Denn ein CDU-Parteitag mag für die Mitglieder und für ein paar Journalisten eine wichtige Angelegenheit sein, bleibt aber doch von vergleichsweise beschränkter Wirkung. Denn dann müsste sich noch jemand, eine Bundestagsfraktion, ein Ministerium, bereit finden, den Fahnenwunsch in einen Gesetzentwurf zu gießen. Dieser Entwurf müsste Bundestag und Bundesrat passieren. Und erst dann könnte der Kampf gegen die Rechten vermittels Beflaggung von Schulen Wirklichkeit werden. Denn das ist ja klar. Wenn Schülerinnen und Schüler jeden Morgen an der Bundesflagge, der Landesflagge und der EU-Flagge vorbei ins Schulgebäude schreiten und beim Verlassen der Schule nochmal, werden sie ein erhabenes Gefühl mitnehmen und fürderhin vor rechtsradikalen Anfeindungen noch besser gefeit sein als durch die Fütterung mit demokratischen Argumenten in der Schule. Ganz abgesehen von der Schmuckfunktion des nationalen Tuches, wenn die bunten Fahnen wehen, hübscht das auch die tristeste Gegend ungemein auf. Vielleicht wird ja auch noch mehr daraus. In den USA, wo Schulfahnen eine Selbstverständlichkeit sind, ist auch der Fahnenschwur üblich. Im Rahmen eines Morgenrituals, das alle zu guten Bürgern und Demokraten zusammenschweißt. Warum sollten nicht auch deutsche Schüler zur Stärkung ihres deutschen demokratischen Bewusstseins jeden Morgen auf die Fahne schwören? Schaden kann es jedenfalls nichts. Obwohl, nach den Erfahrungen mit der DDR, wo der Fahnenappell Pflicht war, werden wir es dazu dann wohl doch nicht kommen lassen. Wo wir aber schon mal dabei sind, nicht nur der CDU-Generalsekretär hat angesichts des nationalistischen Getöses der Retter des Abendlandes an die Wirkkraft von Symbolen appelliert. Angela Merkel, damals noch Parteivorsitzende, hat aus Anlass der Pegida-Demonstrationen zur Revitalisierung des christlichen Liedguts aufgerufen. Man muss ja nun wirklich nicht irgendwo hingehen, von AfD bis Pegida, um Weihnachtslieder, christliche, singen zu dürfen, sprach die Regentin damals, um hinzuzufügen. Aber wie viele von uns tun denn das noch auf ihren Weihnachtsfeiern in den Kreisverbänden? Will sagen, wenn wir wieder Weihnachtslieder singen, dann rennen die Leute nicht mehr zu Pegida und AfD. Vielleicht wird aus Merkels Anregung auch mal ein Parteitagsantrag. Dann wird's mit der AfD bald vorbei sein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Musikwelt schaute heute gebannt nach Los Angeles, denn dort gab die Recording Academy die Künstlerinnen und Künstler bekannt, die für die diesjährigen Grammys nominiert sind. Und ein Name wurde dabei immer und immer wieder genannt.
Why men great, so they gotta be great. Woo!
Die Aufsteigerin des Jahres Lizzo hat bei der Grammy-Verleihung 2020 die besten Gewinnchancen. Die 31-Jährige ist gleich in 8 Kategorien nominiert, darunter mit Truth Hurts für den besten Song und mit Cause I Love You auch für das beste Album des Jahres. Jeweils 6-mal nominiert wurden die erst 17-jährige Popsängerin Billie Eilish und der Country-Rapper Lil Nas X. Aber auch Popgrößen und frühere Grammy-Gewinnerinnen wie zum Beispiel Beyoncé sind nominiert. Die Verleihung der Grammys findet am 26. Januar statt. Das Bielefelder Familienunternehmen Oetker hat ein weiteres Gemälde an die Nachkommen jüdischer Besitzer zurückgegeben. Vorausgegangen war den Angaben zufolge eine jahrelange Suche nach den Erben des im Konzentrationslager Buchenwald ermordeten Kunstsammlers Leo Bendel. Dieser hatte seine Sammlung unter dem Zwang der Verfolgung verkauft, auch das Gemälde der Hexenmeister von Karl Spitzweg. Spitzweg galt als einer der bekanntesten deutschen Künstler des Biedermeiers und der Romantik. Die Oetker-Sammlung umfasst rund 1700 Kunstgegenstände. Die Aufarbeitung ihrer Herkunft begann 2016 und ist bis heute nicht abgeschlossen. Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn in Österreich soll künftig von der Polizei genutzt werden. Das Bezirkspolizeikommando und die Polizeiinspektion Braunau sollen nach einer Umgestaltung des Gebäudes dort einziehen. Damit solle verhindert werden, dass das Areal zu einer Pilgerstätte für Neonazis werde, erklärte der österreichische Innenminister Pechorn. Hitler wurde 1889 geboren und hatte seine ersten Lebensmonate in dem Gebäude verbracht. Seit einer Enteignung Anfang 2017 ist das Hitlerhaus im Besitz der Republik Österreich. Die Enteignung hatte zu einem längeren Rechtsstreit mit der früheren Besitzerin geführt. Bisher erhielt diese rund 800.000 Euro für die Immobilie. Die Tagesschau hat ihr Angebot auf der chinesischen Videoplattform TikTok gestartet, die auch in Deutschland sehr erfolgreich ist. Nach eigenen Angaben will die Redaktion damit neben journalistischen Inhalten für eine junge Zielgruppe auch einen humorvollen Blick hinter die Kulissen der Nachrichtensendung bieten. Chefredakteur Bornheim erklärte, TikTok sei eine der am stärksten wachsenden Social-Media-Plattformen, vor allem bei jungen Nutzerinnen und Nutzern. Wir haben den Auftrag, als Tagesschau die gesamte Gesellschaft zu erreichen und sind daher auch auf Drittplattformen vertreten, die für unser Publikum relevant sind.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir sprechen jetzt über zwei Filme, die morgen in den Kinos anlaufen, und zwar Bernadette von Richard Linklater mit Cate Blanchett und Billy Crudup und eine deutsche Produktion, Was gewesen wäre, nach dem Buch von Gregor Sander. In den Hauptrollen sind Christiane Paul und Ronald Zehrfeld zu sehen.
Nun wohnt er wieder hier im Hotel, dein Traumprinz.
Nein, der wohnt nicht mehr hier. Der hat heute Mittag ausgecheckt und sein Bruder auch. Bist du eifersüchtig, Paul Schneider?
Weißt du, erst rennst du vor dem weg und 10 Minuten später fragst du an der Rezeption nach ihm, ich begreif's nicht.
Entschuldige mal, ich habe den ewig und 3 Tage nicht gesehen. Da will ich natürlich wissen, ob ich hier noch mal in den Rhein laufe oder ihm plötzlich in der Sauna gegenüber sitze.
Ja, Was gewesen wäre, eine Liebesgeschichte, spielt in Budapest, erzählt auf 2 Ebenen. Denn, Jörg Taschmann, es gibt da offenbar eine alte und eine neue Liebe.
Ja, also wir haben es hier gerade gehört. Das war Ronald Zehrfeld und Christiane Paul. Die kennen sich erst seit 3 Monaten, fahren zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub. Und sie will ihm ihr Budapest zeigen. Und er hat ihr das sozusagen geschenkt. Dann sind sie im Gellert Hotel in Budapest. Und dort sieht sie ihre alte Jugendliebe wieder, den sie seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und erst läuft sie vor ihm weg und dann muss sie sich damit auseinandersetzen. Und der Film erzählt das dann wirklich in Rückblenden. Die DDR in den letzten Jahren, zwei junge Leute, die gerade mit der Schule fertig waren. Sie wollte immer Ärztin werden. Er hat eine Künstlermutter, die nicht mehr singen darf. So lernen die sich kennen und haben eine schwierige Liebesbeziehung zueinander. Und sie sagt selber immer, wenn sie den gesehen hat, hat bei ihr irgendwas ausgetickt. Aber so ganz hundertprozentig hat es eben nie funktioniert. Und den kann man eben wunderbar sehen, wie auf beiden Ebenen sich das irgendwie auch ineinander verzahnt immer mehr, weil natürlich Budapest eine große Rolle gespielt hat. Da haben sie sich eben auch gesehen, weil er noch einen Halbbruder hatte, der im Westen war. Und so konnte man sich damals eben in Budapest auch als DDR-Bürger relativ komplikationslos mit Leuten aus dem Westen sehen. Das war einfacher, als sich in der DDR beispielsweise zu treffen.
Das heißt, Budapest ist mehr als nur eine Kulisse, weil in dieser Stadt ja auch sehr viele Filme derzeit produziert werden.
Ja, und das fand ich unwahrscheinlich schön. Ich meine, ich muss natürlich jetzt auch zugeben, ich selber habe die Wendezeit ja in Budapest erlebt, habe da studiert, mir ist die Stadt sehr, sehr nah und ich freue mich halt immer, wenn es mehr ist als einfach nur Kulisse und ein Moskau-Nachbau oder ein Berlin-Nachbau. Die Stadt hat hier wirklich eine Funktion, weil es war eben diese Brücke, gerade Ende der 80er Jahre, wo Ungarn schon sehr liberal war für ein kommunistisches Land und wo eben für viele Leute aus der DDR das sozusagen das westlichste östliche Land war, wo man sich Platten gekauft hat, wo man Filme wie Apokalypse Now im Kino gesehen hat oder Der letzte Tango, die da eben alle liefen, die in der DDR nicht liefen. Und diese Atmosphäre, die schwingt da eben so ein bisschen mit. Also für die Protagonistin, für die Astrid, bedeutet diese Stadt eben auch unwahrscheinlich viel. Und ihr neuer Freund, ja, der steht dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber. Und was eben auch schön ist, es ist nicht nur so eine nostalgische Veranstaltung, sondern sie lernen eben auch Ungarn kennen und auch das heutige Ungarn wird thematisiert. Das Land des Viktor Orban, in dem die Fidesz wie so eine alleinregierende Partei, wie so ein Postkommunismus alles beherrscht, eben auch in der Kunst, Ausschreibungen beherrscht und wie Künstler daran auch eben kaputt gehen oder mit dem eigenen Land hadern. Auch das macht er aber so nebenbei. Das ist überhaupt nicht aufgesetzt und so viel besser, als was man so in Nachrichten zum Beispiel bei Ungarn zu sehen bekommt.
Und Christiane Paul und Ronald Zerfeld sind ja so Leinwandlieblinge, sage ich mal. Machen Sie das gut?
Die machen das wunderbar. Man nimmt denen das auch sofort ab. Und sie haben ja beide so eine wahnsinnige Natürlichkeit in ihrem Spiel. Und sie neigt immer dazu, ihren neuen Freund immer mit Vor- und Nachnamen anzureden. Nennt fast immer nur Paul Schneider. Und hat mal so diesen leicht spöttisch strengen, aber auch liebevollen Ton. Und man sieht den beiden unwahrscheinlich gerne zu. Man denkt, allen das ab. Also nicht nur die beiden sind großartig, sondern auch die ganzen anderen Schauspieler. Es ist in gewisser Weise auch ein Ensemblefilm, also auch Mercedes Müller oder Lina Osandowski, die dann so die Jüngeren spielen. Erika Mardoszan und Tomasz Lendiel, zwei ungarische Schauspieler. Erika Mardoszan hat viel im deutschen Kino gemacht. Also wirklich ein Ensemblefilm, Schauspielerfilm und ein sehr unaufgeregter, entspannter Liebesfilm und auch ein Film, der viel über das heutige Europa aussagt.
Was gewesen wäre. Neuer deutscher Film, der morgen in den Kinos anläuft, genauso wie Bernadette. Jörg Taschmann da spielt mit Cate Blanchett und gemacht ist er von Richard Linklater. Das sind ja erstmal große Namen. Worum geht's da?
Es geht um die Lebenskrise einer Ehefrau und Mutter. Bernadette heißt sie, gespielt von Cate Blanchett, die eben gar nicht so anders, die ganz anders tickt als andere Mütter. Sie hat eine pubertierende Tochter, die das Haus verlassen will, die auf ein Internat gehen will, leidet irgendwie darunter, dass die Tochter weggeht und kommt überhaupt nicht klar mit den Müttern aus der Nachbarschaft, nimmt immer Tabletten, scheint depressiv zu sein und so langsam kriegt man heraus, sie war mal eine super erfolgreiche Architektin, dann hat irgendetwas nicht geklappt, Und da hat sie wahnsinnig gelitten und eigentlich langweilt sie sich nur in ihrem Leben. Und eines Tages haut sie dann auch noch ab. Where Did You Go, Bernadette heißt dann auch der Originaltitel. Richard Linklater, der ja durchaus schon schöne Filme gemacht hat. Vor allen Dingen Boyhood ist für mich ein Meisterwerk, ein ganz großartiger Film. Und insofern waren meine Erwartungen auch relativ hoch. Und sie sind wahnsinnig enttäuscht worden, weil der Film so unfassbar belanglos ist. Mir diese Frau und ihr Schicksal als Zuschauer, es macht gar nichts bei mir. Ich finde ihre Probleme uninteressant. Ich finde die Art und Weise, wie sie damit umgeht, das hat mich nicht gepackt. Cate Blanchett chargiert fürchterlich.
Also sie kann es auch nicht retten.
Sie kann es auch in keinster Weise retten.
Schade.
Und ich habe mich wirklich von Anfang an geärgert. Und wenn ich diesen Film jetzt nicht hätte besprechen müssen, wäre ich, glaube ich, nach einer halben Stunde gegangen, weil ich mich einfach zu stark gelangweilt hätte. Ich habe aber bis zum bitteren Ende diesen Film durchgestanden.
So, dann hören wir an dieser Stelle auch auf. Dies keine Empfehlung von unserem Filmkritiker Jörg Taschmann, Bernadette von Richard Linklater. Was gewesen wäre die deutsche Produktion, über die wir vorher gesprochen haben, hingegen schon.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Documenta gilt als die bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst überhaupt. Seit 1955 findet sie alle 5 Jahre statt. Aber bislang gibt es keine Institution, die sich wissenschaftlich ausschließlich mit ihr beschäftigt, also zum Beispiel die Geschichte aufarbeitet. Was sich ändern soll, denn ab 2020 soll das sogenannte Documenta-Institut an den Start gehen. Zunächst noch ohne eigenen Bau, doch auch dafür stehen immerhin schon 24 Millionen Euro bereit. Und es gibt ja auch schon eine eigene Professur. Start also in Kürze, aber es scheinen noch viele Fragen offen zu sein. Heute wurden sie öffentlich an der Kunsthochschule Kassel diskutiert und darüber sprach ich vor der Sendung mit Nora Sternfeld, Documenta-Professorin an der Kunsthochschule Kassel. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Frau Sternfeld, in diesem Aufruf zur heutigen Diskussion, da klang für mich auch durch, dass die Kunsthochschule Kassel bei diesem Projekt Documenta-Institut möglicherweise zu wenig mitzureden hat. Oder habe ich da zu viel zwischen den Zeilen gelesen?
Ja, allerdings. Wir haben im letzten Jahr sehr viel gearbeitet. Wir haben ein Konzept entwickelt, das wir heute vorstellen. Die Kunsthochschule hat eine Vision für das Documenta-Institut aus Sicht der Kunsthochschule Kassel formuliert. Und ja, wir haben es heute auch vorgestellt, weil wir uns mit dem Projekt, wie es derzeit zu entstehen scheint, nicht identifizieren können.
Und womit können Sie sich nicht identifizieren?
Wir haben den Eindruck, dass die derzeitigen Planungen für ein Documenta-Institut die Sicht der Kunst, die nämlich Kunst als Motor der Forschung, wie sie seit den letzten 20 Jahren und auch sehr stark in der Documenta ganz wesentlich vertreten waren, aber auch Kunst als ein Kontext, in dem Haltung eingenommen wird, viel zu wenig in den Prozess für diese neue Institution gehört werden und eingebunden werden. Und daher haben wir den Eindruck, da wir glauben, Kunst muss der zentrale Motor einer solchen Institution sein, haben wir dieses Konzept formuliert.
Das heißt, an einem solchen Documenta-Institut müsste auch Kunstproduktion stattfinden. Verstehe ich das richtig?
Wir denken, dass künstlerische Forschung ein wesentliches Element einer solchen Forschung sein müsste. Ja, daher fordern wir auch für ein solches Documenta-Institut eine künstlerische Professur.
Das heißt, künstlerische Forschung ist ein besonderer Umgang des Künstlers mit Forschungsmaterial, mit Material, ja?
Wenn Sie an die letzten Documenta-Ausstellungen denken, etwa künstlerische Recherche, die Arbeit mit Archivmaterial oder aber auch mit biologischen Techniken.
Forensic Architecture zum Beispiel.
Forensic Architecture ist ein wunderbares Beispiel, ganz genau. Eine investigative, forschende Praxis, der es darum geht, mit der Realität zu verhandeln. Und genau solche Vorgangsweisen, für die Documenta ja jetzt auch schon längst steht, die scheinen ganz wesentlich auch für so eine neue Institution. Gerade auch, weil sie eben nicht von den Grenzen und Disziplinierungsformen der klassischen Wissenschaften so sehr eingegrenzt sind, werden da Fragen möglich, über die wir ja alle auch in den letzten Jahren sehr viel diskutiert haben. Und so ist eben der Eindruck der Kunsthochschule, dass ein Documenta-Institut, das solche Herangehensweisen an die Forschung nicht einbeziehen würde, eher dem 20. als dem 21. Jahrhundert entsprechen würde. Und das wäre ja doch schade. Wir wollen aber nicht, dass die alleine sind. Nein, wir stellen uns vor, eine transdisziplinäre Forschung zur Geschichte der Documenta, zu ihrer Gegenwart, aber auch im Hinblick auf die Zukunft, die viele andere Wissensformen auch der Universität mit einbezieht, die aber Kunst als zentralen Motor für so eine solche Institution versteht.
Und wer sind die anderen, die das nicht wollen?
Derzeit ist das Documenta-Institut ein Projekt, das sich die Stadt Kassel, das Land Hessen, die Documenta GmbH und die Universität Kassel gewissermaßen gemeinsam versprochen haben. Auch der Bund ist da dabei und es gibt diesen Traum schon seit einiger Zeit und an dem wird gearbeitet. Ich bin ja erst seit 1,5 Jahren dabei. Ich bin seit 2018 dabei und seitdem ich dabei bin, habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen von der Kunsthochschule, vor allem Joel Baumann, aber auch viele andere Leute, die hier wichtig arbeiten, Dirk Schmidt etwa, der auch ein Documenta-Künstler ist, Alexis Jochemidis, der ein wichtiger Museologe ist, der bei mir auf der Kunstwissenschaft ist, an diesen Konzepten gearbeitet, sie immer wieder gemeinsam mit den Kolleginnen öffentlich vorgestellt, in Sitzungen vorgetragen. Allerdings findet das viel zu wenig Eingang in das, was in konkreter Planung sich mittlerweile befindet. Und daher sind wir heute in die Offensive gegangen und haben unser Konzept für dieses Institut vorgestellt.
Die anderen, die das vielleicht ein wenig konservativer auslegen, ein solches Institut, von denen liest man dann immer, dass das Archiv eigentlich so der Kern dieses Instituts ist. Würde das auch bedeuten, dass der Kern der Documenta-Forschung kunsthistorische Forschung ist, wenn man sich mit Archiv beschäftigt?
Das Archiv ist sicher ganz wesentlich. Das Archiv ist ein sehr wichtiger Kontext, sowohl mit seiner Bibliothek als auch mit seinen Dokumenten. Ein wirklich wichtiger Ort, an dem wesentlich Geschichte zu dieser Ausstellung gesammelt wurde und daher tatsächlich einer der interessantesten Bibliotheken und auch Archive der zeitgenössischen Kunst. Aus künstlerischer Sicht ergeben sich aber auch neue Perspektiven für das Selbstverständnis des Dokumentararchivs. Und da geht es uns eben darum, auch kritisch auf die Geschichte zu schauen. Wir möchten die Zeugnisse der Dokumentargeschichte als Spuren und Geister verstehen, die auch auf unerzählte Geschichten verweisen und affektive Erinnerungen hervorrufen und immer wieder neue soziale Netzwerke und Relationen herstellen können. Eine solche Perspektive auf Archive, wie sie vielleicht klassische Wissenschaften bisher noch weniger im Blick haben, scheint uns ganz wichtig für ein Dokumentarinstitut, das sich selbst als ebenso experimentell versteht und das vielleicht eines Tages die Ausstellungsstudien genauso experimentell mit einem Namen versehen, wie es die Dokumenta mit den Ausstellungen gemacht hat.
Wie experimentell ein solches Institut dann am Ende ist, das hängt natürlich dann auch von der Leitung des Instituts ab. Gibt es da eigentlich schon Namen oder ist klar, wer diese Leitung übernehmen wird beziehungsweise wer sie bestimmt? Oder machen Sie es?
Das ist eine wunderbare Frage. In meinem Vertrag steht ja, dass ich die Federführung übernehme. Ah. Es ist jetzt immer wieder die Rede von einer kommissarischen Leitung. Ich wurde bisher nicht gefragt, ob ich diese kommissarische Leitung übernehme.
Vielen Dank, Frau Sternfeld, für das Interview.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Wochenzeitung Die Zeit führt ein Interview mit Peter Handke, also mit dem diesjährigen Literaturnobelpreisträger, dem wegen seiner proserbischen Texte rund um die Jugoslawienkriege Ende des 20. Jahrhunderts von vielen Kritikern die Preiswürdigkeit heftig abgesprochen wird. Ab sofort, so viel können wir ohne prophetische Gaben prophezeien, werden nun jene Passagen des Zeitinterviews die Runde machen, die den Serbien-Komplex betreffen. Was ein bisschen schade ist. Denn drumherum führen Peter Handke und Ulrich Greiner ein launiges Altherrengespräch, indem es etwa um so singuläre Bücher wie Adalbert Stifters Vitico und William Faulkners Licht im August geht. Dabei allerdings bereitet Handke die Verteidigung seiner damaligen Fürsprache für Serbien vor, und zwar so. Die literarische Sprache ist die natürliche. Sie ist die Sprache des Menschen, des Gefühls, der Vernunft. Sie ist die ursprünglichste, nachhaltigste Sprache. Die Sprache des Journalismus ist eine künstliche, beigebrachte, schulische. Literatur ist nichts Künstliches, sie ist die Mitte der Welt. Stattdessen tut man so, als wäre der Schriftsteller nicht ganz hell im Kopf, weil er Schriftsteller ist. Einige Absätze später behauptet Handke dann, kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar. Kein einziges. Das ist Literatur. Tja, erinnert diese Argumentation nicht irgendwie an das am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen des Baron von Münchhausen? Im Weiteren gibt Handke übrigens den zornigen Ankläger. Wie konnte Deutschland, Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina anerkennen, wenn auf dem Gebiet mehr als ein Drittel orthodoxe und muslimische Serben lebten? So entstand ein Bruderkrieg und es gibt keine schlimmeren Kriege als Bruderkriege. Wie viele Serben haben in Kroatien, in der Krajina gelebt? Und die sollten plötzlich im eigenen Land ein minderwertiges Volk sein? Das musste Krieg geben. Warum sagt man nicht endlich, dass der Westen daran schuld ist? Peter Handke im Zeitinterview, das uns ziemlich anregt und nicht anders den Berliner Tagesspiegel, in dem Gerrit Bartels kommentiert: Es ist ein ziemlicher Starrsinn, der Handke auszeichnet, politisch sowieso, aber auch hinsichtlich seiner Sichtweise des Journalismus, etwa, dass das journalistische Interesse ein angereistes und auch ein Machtinteresse sei. Auf den Gedanken, dass er seinerzeit bei seinen Reisen in Serbien genau dieselben Interessen verfolgt hat, kommt er nicht. Nimmt er nicht, um handgemäßig zu fragen, die Literatur in eine Art Zwangshaft? Grübelt Gerrit Bartels, der am Ende anmerkt, lustig immerhin ist, als Handke in der Zeit von seinen Befürchtungen kurz vor der Literaturnobelpreisvergabe spricht. Ich hatte befürchtet, sie geben den Preis an jemanden, den ich für ein Arschloch halte. Groß die Runde macht bereits das, was Roger Hallam, Mitbegründer der Klimabewegung Extinction Rebellion, über den Holocaust gesagt hat. Unter der Überschrift »Just another antisemit«, etwa »nur ein weiterer Antisemit«, erläutert die Tageszeitung, Hallam habe den Holocaust zu einem weiteren Scheiß in der Menschheitsgeschichte relativiert. Dass das so stimmt, bezweifelt wiederum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Paul Ingendey. Die überall kursierende deutsche Übersetzung der Aussage Hallams lautet, der Holocaust sei »nur ein weiterer Scheiß in der Geschichte der Menschheit«. Der Vergleich mit dem skandalösen Wort vom Vogelschiss des AfD-Chefs Alexander Gauland liegt daher nahe. Doch diese Übersetzung ist unvollständig, also in diesem Zusammenhang falsch. Das Slangwort Fuckery bedeutet nämlich neben Bordell, Blödsinn und dem Geschlechtsakt auch eine moralisch falsche oder ungerechte Tat. Und nimmt man den Begriff in der letzten Bedeutung, ergeben die Äußerungen einen Sinn, den man zumindest befragen kann. Übrigens findet Paul Ingendey die Aussage von Roger Hallam trotzdem falsch. Aber lesen Sie selbst. Wir verabschieden uns mit einer Lebensweisheit, die der Neuen Zürcher Zeitung als Überschrift dient. Wer weiß, wer er ist, ist nie erwachsen geworden.
Die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und damit diese Fazitausgabe zu Ende. Ich bin Marietta Schwarz. Gute Nacht.